Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Sache mit Guantanamo ist, es ist eine amerikanische Kleinstadt mit rund 6.000 Bewohnern. Rund 2.200 sind Gastarbeiter aus Jamaika und von den Philippinen, die fürs Pentagon arbeiten. Nochmal 1.500 arbeiten im Gefängnis. Und der Rest sind Navy-Familien. Sie haben eine Schule, sie haben Kinos, den Strand und das Wasser an den Wochenenden. Viele lernen hier zu tauchen. Und am anderen Ende des Stützpunkts, da ist die Gefängniszone. Da gehen die meisten nie hin. Und sie ignorieren, dass sie überhaupt da ist.
And on the other end of the base, there's a prison zone that most people don't go to and most people ignore the fact that it's here.
Ein Ausschnitt aus der ausführlichen und sehr interessanten Reportage von Julia Kastein. Sie hat Carol Rosenberg getroffen. Die ist Journalistin, Reporterin der New York Times und berichtet seit 20 Jahren ausschließlich über das Gefangenenlager Guantanamo und den US-Marinestützpunkt im äußersten Südwesten von Kuba. Seit 20 Jahren gibt es dieses Gefängnis mittlerweile. Blick zurück, Blick ins Hier und Jetzt und die Frage danach, warum das eigentlich so ist, warum existiert Guantanamo nach wie vor? Das ist eins unserer Themen im Podcast. Genauso wie die Eröffnungsbilanz, die Robert Habeck heute gezogen hat, beim Klimaschutz. Reicht alles nicht, da muss mehr Tempo rein. So fasse ich das jetzt mal grob zusammen. Was der Wirtschafts- und Klimaschutzminister heute gesagt hat und warum es den einen großen Hebel beim Klimaschutz nicht gibt bzw. nicht geben kann, sondern es eben sehr, sehr kleinteilig ist. Auch das werden wir auseinanderklamüsern. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Der Tag, heute am 11. Januar. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Heute vor 20 Jahren, genau 4 Monate nach den Terroranschlägen von 9/11, sind die ersten Gefangenen nach Guantanamo gekommen. Gefangene in orangefarbenen Anzügen, die wie Hunde in Käfigen gehalten wurden in der ersten Zeit. Und dieser Eindruck wurde dann eben auch bestätigt, als es die ersten Bilder aus dem Gefangenenlager gegeben hat. Es ging dabei natürlich auch um die Macht der Bilder. Man wollte als US-amerikanische Regierung demonstrieren. Wir haben hier die, Zitat, schlimmsten der Schlimmen, so hat es der damalige Präsident George W. Bush formuliert. Das waren aus Sicht der USA keine normalen Kriegsgefangenen. Und diese Einordnung hat dann eben auch dafür gesorgt, dass Menschenrechte ausgeklammert werden konnten. Für den damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld war das ein legitimes Mittel. Nochmal ein Auszug aus dem Feature von Julia Kastein.
They would be handled not as prisoners of wars, because they're not, but as unlawful combatants.
Diese Gefangenen seien keine regulären Kriegsgefangenen, sondern unlawful combatants, unrechtmäßige Krieger, denen nicht mal die Rechte nach der Genfer Konvention zuständen, behauptete Rumsfeld. Aber man werde sie trotzdem nach den Genfer Regeln behandeln, soweit das angemessen sei.
To the extent they are appropriate.
Foltermethoden wie Waterboarding, Schlafentzug, Scheinexekutionen, sexueller Missbrauch, das sind die Schilderungen von Gefangenen, die wieder freigelassen wurden. Innerhalb der letzten 20 Jahre haben auf Guantanamo 780 Gefangene eingesessen. Aktuell sind es noch 39. 13 von ihnen sind inhaftiert ohne Anklage. Und dann gibt es noch die sogenannten ewigen Gefangenen, die seit 20 Jahren in Guantanamo sind und nach wie vor auf ihren Prozess warten. Einschätzungen zu 20 Jahren Gefangenenlager Guantanamo gibt es jetzt von Dr. Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht unter anderem zu den USA und US-amerikanischer Außenpolitik und auch zu Völkerrecht. Herr Timm, Guantanamo war eine direkte Folge von den Anschlägen des 11. September und dem Beginn des Afghanistan-Feldzugs. Für was steht Guantanamo aus Sicht der USA?
Es ist so, dass Guantanamo tatsächlich sehr bewusst ausgewählt wurde als Standort für ein Gefangenenlager, weil es sich der amerikanischen Gerichtsbarkeit entzieht. Am Anfang des Kampfes gegen den Terrorismus ging es aus Sicht der amerikanischen Regierung sehr stark darum, Informationen zu gewinnen und Leute, die man festgenommen hatte, die man gefangen genommen hatte in Afghanistan, zu verhören, um Hinweise auf weitere Anschläge zu gewinnen. Und deswegen hat man Guantanamo Bay als Standort des Gefangenenlagers ausgewählt, weil es ein Militärstützpunkt ist, ein Marinestützpunkt, der zwar auf kubanischem Gebiet liegt, aber über den de facto die USA die Kontrolle ausüben. Und da hat die Bush-Regierung sich erhofft, dass sozusagen ihre Handlungen dort nicht in die Zuständigkeit der amerikanischen Gerichte fallen.
Das heißt, diese Standortausweise, nenne ich es jetzt einfach mal, das war am Ende dann auch kein Zufall, auch nochmal mit Blick auf das Aussetzen von Rechtsstaatlichkeit?
Nein, genau das, genau darum ging es. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung, dass man eben nicht wollte, dass man die Gefangenen nicht in die USA bringen wollte, wo sie erstens ihre Inhaftierung, die Tatsache, dass sie überhaupt festgehalten werden, vor amerikanischen Gerichten anfechten können und zweitens die Bedingungen ihrer Haft, sondern es wurde sehr bewusst eben einen Ort gesucht, wo man die Gefangenen erstmal verhören konnte, ohne dass sie menschenrechtlichen und rechtsstaatlichen Schutz genießen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, also man hat das ja auch gemacht, weil man Erkenntnisse gewinnen wollte, also die USA. Was für Erkenntnisse sollten am Ende dabei rauskommen, beziehungsweise hat es das dann gebracht?
Na, in den ersten Jahren nach dem 11. September war in den USA die Bedrohungswahrnehmung sehr hoch und die Verantwortlichen, die Regierung waren sich nicht sicher, ob es sozusagen mit den Anschlägen vom 11. September getan ist oder ob noch weitere Anschläge drohen. Und deswegen war in der gesamten Terrorbekämpfung der Fokus sehr stark auf der Gefahrenabwehr. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass im Prinzip ein System der Folter eingeführt wurde, wo Gefangene nicht nur, aber auch in Guantanamo in geheimen Gefängnissen festgehalten worden sind und systematisch gefoltert worden sind, um Erkenntnisse über die Strukturen von Al-Qaida zu gewinnen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob weitere Anschläge geplant sind und um an die Hintermänner des 11. September, allen voran Osama bin Laden, auch ranzukommen und die aufzuspüren.
Also das ist das, für was Guantanamo stehen sollte aus Sicht der USA. Für was steht es denn, wenn man das mal von außen betrachtet oder vielleicht auch von internationalen Verbündeten?
Na, es ist insgesamt schon so, dass Guantanamo ein Symbol für das Aussetzen von Rechtsstaatlichkeit und für die Verletzung von Menschenrechten ist. Das wird in Europa so gesehen, das wird natürlich in der arabischen Welt so gesehen und das wird inzwischen auch in den USA selbst von den meisten so gesehen. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt durchdacht gewesen, auch vor dem Hintergrund, dass man jetzt Schwierigkeiten hat, Leute in ordentlichen Gerichtsprozessen Urteilen zuzuführen, weil man eben in diesen Anfangsjahren so stark gegen ihre Menschenrechte verstoßen hat, dass es jetzt schwierig ist, rechtsstaatliche Prozesse gegen sie zu führen.
Es hat ja mehrere Versuche gegeben, auch schon unter George Bush, dann auch noch mal unter Obama, das Gefangenenlager zu schließen. Warum ist das immer wieder gescheitert? Warum gibt es Guantanamo immer noch?
Es ist eigentlich schon in den letzten Jahren der Bush-Administration, der Regierung klar geworden, dass Guantanamo keinen Vorteil mehr bietet. Die amerikanischen Gerichte haben in Urteilen eben diesem Argument widersprochen, dass die amerikanische Gerichtsbarkeit da nicht zuständig ist. Die Kosten in Guantanamo sind wahnsinnig hoch. Es wird geschätzt, dass die Unterhaltung des Gefangenenlagers im Jahr eine halbe Milliarde Dollar kostet. Das sind jetzt, wo nur noch 39 Gefangene da sitzen, pro Gefangenen circa 14 Millionen Dollar pro Jahr.
Pro Jahr, pro Häftling, ne?
Pro Häftling, genau. Und dementsprechend gibt es eigentlich schon lange und schon seit dem Ende der zweiten Amtszeit der Bush-Administration Versuche, das Gefangenenlager zu schließen. Das Haupthindernis im Moment ist die Gesetzgebung, die der amerikanische Kongress seit 2010 immer wieder verabschiedet hat, die es dem Präsidenten verbietet, Gefangene in die USA zu überführen. Und zwar ganz egal zu welchem Zweck. Also es dürfen Gefangene nicht in die USA gebracht werden, um ihnen dort den Prozess zu machen, um sie vor amerikanische Gerichte zu stellen. Sie dürfen nicht in den USA inhaftiert werden und sie dürfen schon gar nicht in den USA freigelassen werden. Und daraus ergibt sich das Problem, dass die Amerikaner nicht wissen, wohin mit den Gefangenen. Also sie versuchen immer wieder, Gefangene in andere Staaten zu überführen, entweder damit sie dort den Rest ihrer Haftstrafe verbüßen oder damit sie dort unter Aufsicht freigelassen werden können. Und die Zahl der Häftlinge ist ja massiv reduziert worden von zum Höhepunkt etwa 780 Gefangenen zu jetzt nur noch etwa 39. Ja. Aber das sind eben auch zum Teil die besonders schwierigen Fälle. Und es gibt ja drei Kategorien von Gefangenen, die jetzt noch da sind. Es sind sozusagen diejenigen, die schon eigentlich für die Freilassung bestimmt sind, entweder durch die amerikanischen Behörden oder durch Gerichtsurteile. Es gibt diejenigen, die wo die Beweislage nicht reicht, um die rechtskräftig zu verurteilen, die aber gleichzeitig noch als Gefahr angesehen werden, wo man sie nicht einfach laufen lassen will, weil man befürchtet, sie könnten dann wieder Anschläge verüben. Und es gibt die, gegen die im Moment Prozesse laufen. Und das sind jeweils ungefähr ein Drittel, also 14 sind eigentlich für die Freilassung vorgesehen, 13 sind unter, ich sag mal, Kriegsgefangenschaft sozusagen unbegrenzt inhaftiert ohne Gerichtsurteil und 10 wird im Moment der Prozess gemacht.
Sie haben jetzt gerade diesen Punkt angesprochen, ne? Also wenn man dann gegebenenfalls auch Häftlinge entlässt, ja, könnten die nochmal Anschläge verüben. Guantanamo war ja eigentlich auch als Abschreckung gedacht, aber das kriegen wir alle mit, das wissen wir auch alle, dass es nach wie vor Terror gibt. Was hat denn Guantanamo dann am Ende gebracht, jetzt vor diesem Hintergrund? Oder trägt es sogar eher bei zu einer Radikalisierung? Der Weg wäre ja auch möglich.
Ja, ich glaube nicht, dass es vor allem zur Abschreckung gedacht war. Das hat vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich das ausgedacht hat, auch eine Rolle gespielt. Aber ich glaube tatsächlich, der Hauptzweck von Guantanamo war, in der Behandlung, besonders beim Verhör der Gefangenen, freie Hand zu haben und nicht an die rechtsstaatlichen Regeln und an die Menschenrechte gebunden zu sein. Das war, glaube ich, der Hauptzweck. Die Frage, wie es sich auswirkt, ist nur sehr schwer zu beantworten. Ich denke, ich habe es ja schon gesagt, es ist wirklich ein Symbol für Menschenrechtsverletzungen. Es ist damit auch ein Symbol für amerikanische Doppelmoral und Scheinheiligkeit. Und man kann schon das Argument machen, dass es wie immer, wenn im Krieg gegen den Terrorismus übers Ziel hinausgeschossen wird und Menschenrechte verletzt werden, eigentlich auch ein Rekrutierungstool für Al-Qaida gewesen ist. Also das lässt sich empirisch wissenschaftlich nicht hundertprozentig beweisen, aber es gibt auch unter im amerikanischen Militär, unter den Kommandeuren der Streitkräfte jede Menge Leute, die sagen, dass das eigentlich Al-Qaida leichter gemacht hat, Nachwuchs zu rekrutieren, ähnlich wie auch die gezielten Tötungen im Kampf gegen den Terrorismus durch Drohnen oder durch Spezialkommandos wahrscheinlich den Terroristen mehr Nachwuchs beschert haben, als dass sie tatsächlich Leute eliminiert haben.
Es gibt ja auch die These, dass man Guantanamo nicht schließen kann, solange der sogenannte Krieg gegen den Terror anhält. Aber wenn wir nochmal nach Afghanistan gucken, beispielsweise die USA haben dort ihre Truppen abgezogen. Wie ist da Ihre Einschätzung zu dieser These?
Ja, das ist das ganz grundsätzliche Problem mit diesem zeitlich und geografisch unbegrenzten Krieg gegen den Terror. Es ist ja so, dass die Grundlage für den Krieg gegen den Terror, und das gilt sowohl für die Kampfhandlungen in Afghanistan als auch für Guantanamo, die Autorisierung zur Anwendung militärischer Gewalt ist, die der Kongress nach dem 11. September verabschiedet hat. Und da gibt es eben kein Enddatum und da gibt es keine geografische Begrenzung. Und all diese Maßnahmen, bei all diesen Maßnahmen stellt sich die Frage, wann ist dieser Kampf eigentlich wieder beendet? Und das gilt auch für die Gefangenen, gerade diese Kategorie, die ich angesprochen habe, die nicht rechtskräftig verurteilt werden können, weil entweder nicht genügend Beweise vorliegen oder weil die Beweise nicht zulässig sind, weil sie eben durch Folter gewonnen wurden. Da ist überhaupt nicht klar, wann die wieder freigelassen werden sollen. Und das an sich ist sozusagen ein Verstoß gegen die Menschenrechte, diese unbegrenzte, undefinierte Inhaftierung ohne ein rechtskräftiges Gerichtsurteil. Das an sich ist eigentlich mit Rechtsstaatlichkeit nicht zu vereinbaren. Und es gibt eben diese 13 Gefangenen, wo völlig unklar ist, ob die jetzt bis zu ihrem Lebensende einsitzen, ob die doch irgendwann nochmal für die Freilassung vorgesehen werden. Aber wie mit allen Maßnahmen des Kampfes gegen den Terrorismus ist es ein Riesenproblem, dass die rechtliche Grundlage da so unspezifisch ist.
Sie sagen 14, ich hatte noch die Information 13, müssen wir nochmal verifizieren, welche Zahl jetzt richtig ist, aber 13 oder 14 genau.
Sie haben recht, also
um diese Zahl geht es. 13
sind die, die sozusagen unbegrenzt festgehalten werden, 14 sind die, die noch de facto da sind, aber eigentlich freigelassen werden sollen. So ist es
richtig. Von denen hatten Sie vorhin auch schon mal gesprochen.
Genau. Ja.
Zum Schluss auch noch eine Frage, wo Ihre Einordnung gefragt ist. Wie wichtig ist das oder welche Rolle spielt Guantanamo denn eigentlich dann noch für die aktuelle Regierung unter Joe Biden?
Naja, das ist so ein bisschen das Grundproblem. Das ist auch ein Grund, warum die Versuche, das Gefangenenlager zu schließen, bis jetzt gescheitert sind. Ich hatte ja gesagt, rechtlich ist es problematisch, weil der Kongress eben es verbietet, Gefangene in die USA zu überführen. Aber meiner Meinung nach ist das Grundproblem, dass der politische Wille fehlt. Also man kann argumentieren, dass der Präsident dieses Gesetz des Kongresses ignorieren kann und die Gefangenen trotzdem in die USA überführen kann. Das Problem ist, dass kein Präsident von der Opposition als schwach im Kampf gegen den Terrorismus dargestellt werden möchte, dass es in den USA immer noch bei vielen die Vorstellung gibt, dass in Guantanamo vor allem die Schlimmsten der Schlimmen einsitzen, dass alle, die in Guantanamo sitzen, direkt für den 11. September verantwortlich sind, was so nicht stimmt. Und dass es deswegen für jeden Präsidenten ein hohes politisches Risiko darstellt, da Guantanamo zu schließen und in Kauf zu nehmen, dass es vielleicht wieder zu Anschlägen kommen kann.
Herr Timm, dann bedanke ich mich fürs Gespräch und fürs Erklären. Vielen Dank.
Gerne.
Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen. Ich gehe gleich nochmal auf die verschiedenen Sektoren und Sparten ein.
Robert Habeck, Wirtschafts- und Klimaschutzminister, hat heute seine Eröffnungsbilanz gezogen zum Klimaschutz. Ein Monat ungefähr ist die Ampelkoalition ja jetzt in der Regierung, also jetzt schon mal nach dieser Zeit eine erste Bilanz. Und wie gerade schon gehört, das, was bisher passiert ist, das reicht eben nicht. Da muss noch viel, viel mehr kommen und es muss effizienter werden, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. So hat es Habeck heute erklärt. Wenn wir auf dieses Jahr und auf das kommende beispielsweise auch nochmal gucken, für diese beiden Jahre, da werden die Ziele wohl gar nicht mehr erreicht werden können. Ein Klimaschutz-Sofortprogramm soll das nötige Tempo jetzt eben reinbringen. Und dazu gehört auch unter anderem das Erneuerbare Energiengesetz, das ja reformiert werden soll. Wir gucken jetzt nochmal ein bisschen detaillierter auf das, was da heute verkündet wurde. Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio hat die Pressekonferenz mit Robert Habeck heute verfolgt. Ann-Kathrin, wenn es um Klimaschutz geht oder auch darum, ne, wie man die Klimaziele dann eben erreichen kann, dann geht es ja auch immer um dieses große Wort, also Transformationsprozess. Also das klingt wirklich groß. Und Habeck hat aber heute ja mit sehr, sehr vielen Zahlen auch gearbeitet. Also das war dann wiederum relativ kleinteilig. Warum kann es bei den Klimaschutzmaßnahmen keinen großen Hebel geben, also das eine Ding, mit dem man alles wuppen kann?
Ja, die Schwierigkeit ist, dass wir CO2 und natürlich auch andere klimaschädliche Gase wie zum Beispiel Methan ja vermeiden müssen, um das Klima zu schützen. Und das sind halt Gase, die in sehr vielen Bereichen entstehen. Also sei das jetzt durch pupsende Kühe, durch den Diesel-SUV oder auch den Hochofen im Stahlwerk. Und in all diesen Bereichen muss man eben Ersatz finden oder bei den Kühen halt weniger Kühe haben. Und das heißt eben, dass all diese Bereiche auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen brauchen. Das ist dieser große Transformationsprozess, die Dekarbonisierung, wie das ja eben immer so schön heißt. Ich finde, am Beispiel der fossilen Energieträger kann man das nochmal sehr deutlich machen, wie umfangreich das dann eben auch ist. Also unsere Autos, die fahren auf fossiler Basis, die meisten jedenfalls noch. Unser Strom, der wird teils immer noch mit Kohle erzeugt, unsere Häuser vielfach immer noch mit Gas oder Öl geheizt und all diese Bereiche, die müssen jetzt eben umgestellt werden. Auch ganz viele chemische Prozesse, den Hochofen habe ich ja eben angesprochen, laufen auf der Basis von fossilen Produkten. Dünger in der Landwirtschaft beispielsweise wird zum Teil aus Gasen hergestellt. Junge Gemüsepflanzen werden auf auf Torf angezüchtet. Also überall ist dieser energetische Superstoff drin, der eben klimaschädlich ist und ersetzt werden muss. Und es gibt eben nichts, was man da eins zu eins für nehmen kann. Also eben schlicht nicht den großen Hebel, sondern man muss bei allen Dingen gucken, wie kriegen wir das ersetzt? Wie müssen wir vielleicht auch Prozesse umstricken?
Ist das vielleicht dann auch der Grund, warum der ein oder andere denkt so, puh, oh Gott, jetzt muss ich da auch noch und das wird mir aber jetzt alles zu unübersichtlich und zu anstrengend?
Ja, klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das auch manchmal zu unübersichtlich. Und bei solchen Gesprächen steht man dann noch immer vor der Frage so, okay, was greife ich überhaupt raus, um das irgendwie plakativ zu machen, damit die Leute das verstehen. Und ich glaube, deshalb fokussieren sich solche Diskussionen dann auch immer so auf Dinge wie Tempolimit, Kohleausstieg. Weil das so Beispiele sind, anhand derer man Dinge tatsächlich greifbar machen kann und auch erklären kann. Und deshalb denken dann aber viele so, dass das die Knöpfe sind, die wir drücken müssen und dann wird alles besser. Aber nee, sorry, die Knöpfe reichen halt nicht.
Wenn wir nochmal über dieses Klimaschutz-Sofort-Programm sprechen, auch das ist ja ein Teil heute dessen gewesen, was Robert Habeck da vorgestellt hat, gehört ja auch die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. 80% des Stroms sollen bis 2030 aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Warum ist Strom so wichtig? Erklär uns das.
Ja, weil Strom dann zumindest in vielen Bereichen doch als so eine Art Ersatzstoff fungieren kann. Also das, was ich gerade geschildert habe, dass es Ersatzstoff nicht gibt, jetzt nochmal kurz umgedreht, Strom kann einer sein in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel, wenn wir Autos weiter benutzen wollen, wenn wir sie mit Strom betreiben, dann geht es. Wir können unsere Wohnungen auch heizen, wenn wir strombetriebene Wärmepumpen benutzen, anstelle einer Gas- oder einer Ölheizung. Das nutzt dem Klima natürlich auch nur dann etwas, wenn dieser Strom auch CO2-neutral hergestellt wurde, also nicht aus dem Kohlekraftwerk kommt. Idealerweise also aus der Herstellung Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, Geothermie, das spielt in Deutschland jetzt nicht so eine große Rolle. Und Habeck möchte den Ausbau der Erneuerbaren jetzt eben massiv forcieren. Dazu fasst er dieses EEG an, das Erneuerbare Energiengesetz. Jetzt werden erstmal neue Ausbaumengen festgelegt. Du hast ja schon diese 80% als Zielmarke für 2030 genannt. Ist auf Gewerbebauten, da sollen jetzt Solardächer verpflichtend werden. Für Privathäuser sollen sie attraktiver werden durch sowas wie Mieterstrom. Also wenn du eine Solaranlage hast, dann kannst du den Strom auch ganz einfach an deine NachbarInnen abgeben. Der muss dann nicht vorher irgendwie ins Stromnetz eingespeist werden. Das war bisher super kompliziert. Bürokratie ist halt irgendwie dann doch ein Feind von Innovationen. Und der Windkraftausbau, der soll beschleunigt werden, sowohl an Land als auch auf See. Da hat er zuletzt nämlich echt stagniert. Das bedeutet aber wiederum, dass Stromproduktion viel dezentraler wird, nicht mehr in großen Kraftwerken. Das ist jetzt im Prinzip auch nichts Neues, dass wir die Netze ausbauen müssen. Das wissen wir auch schon seit einigen, wenn nicht Jahrzehnten. Aber es ist bisher einfach schlichtweg zu wenig passiert. Wir brauchen mehr Leitungen, damit der Strom von A nach B kommen kann. Erst recht, wenn wir dann davon sprechen, dass wir zum Beispiel auch sowas wie Wasserstoff transportieren wollen. Wenn er zum Beispiel auf See hergestellt wird, muss dann über Leitungen in die Produktionsbetriebe gebracht werden. Also die Dimension, die ist wirklich enorm.
Du hast die Windräder ja gerade schon angesprochen. Damit verbunden ist ja auch das 2%-Ziel. Wie erreicht man das am besten? Was sagt Habeck da?
Oh, ich glaube, so ganz hundertprozentig sicher ist, dass ich auch noch nicht, wie er das umsetzen will, weil es auch wieder komplex ist. Also 2% der deutschen Landesfläche sollen für Windkraft ausgewiesen werden. Bisher haben wir 0,5% bebaut. Das klingt erstmal total einfach, ist es dann aber natürlich wieder nicht, weil erstmal nicht jeder Standort für ein Windrad auch geeignet ist. Die brauchen ja auch einen gewissen Wind. Mhm. Windhöfigkeit wird das genannt, damit so eine Anlage auch ihre Leistung entwickeln kann. Also das definiert schon mal Standort. Und dann gibt es Ausschlusskriterien, Naturschutzbelange oder auch länderspezifische Regelungen, was den Abstand angeht. Die 10H-Regel aus Bayern ist vielleicht ein Begriff. Also, dass das Windrad die 10-fache Höhe Abstand von Wohnbebauung haben muss. Diese Abstandsregeln, da will die Bundesregierung noch mal dran. Also, wenn sie dazu dienen, den Ausbau zu verzögern, so hat Habeck das heute genannt. Und dann gibt es länderspezifisch noch mal Regelungen, ob Windräder zum Beispiel in Wäldern gebaut werden dürfen oder nicht. Auch das limitiert möglicherweise noch mal die Flächen. Die Frage ist jetzt, wie man diese 2% eben auf die unterschiedlichen Bundesländer umlegt. Die müssen ja, also anders gesagt, Föderalismus ist mal wieder ein Problem. Die große Frage ist halt, ob alle Bundesländer quasi den gleichen Beitrag leisten müssen. Also muss jedes Bundesland 2% leisten? Ja. Und wenn ja, werden dafür dann gleiche Kriterien angelegt bei der Flächenverteilung? Oder kann zum Beispiel ein Bundesland sagen, nö, also bei uns im Wald, da stellen wir keine Windräder hin. Können Länder vielleicht auch Kapazitäten untereinander tauschen, sich sozusagen freikaufen? Entschuldigung, mein Telefon klingelt hier schon wieder. Ich habe es eben vergessen, auf lautlos zu stellen.
Man hat es gar nicht gehört, aber jetzt sind wir informiert. Das ist ja schön.
Und die unterschiedlichen Kriterien haben dann unter Umständen die Schwierigkeit, dass sie Auswirkungen auf die Akzeptanz haben könnten. Also wenn zum Beispiel Abstandsregeln in einem Bundesland nicht mehr gelten, in einem anderen Bundesland dann aber unter Umständen doch noch, dann fühlt sich vielleicht der eine oder andere, die ein oder andere ein bisschen veräppelt. Das sind schwierige Fragen und Habeck möchte hier schnellstmöglich Gespräche tatsächlich auch mit den Ländern führen.
Das heißt, es gibt da noch gar keine bundeseinheitliche Regelung. Das heißt, wenn du es jetzt bewerten solltest oder wenn ich richtig verstehe, nach dem, was du gerade erklärt hast, das könnte eben dann auch einfach nochmal einen Konflikt geben, weil zum Beispiel Bundesland XY sagt, nö, wir machen hier gar nichts und das andere sagt, ja, wir machen aber vielleicht sogar mehr als diese 2%?
Ja, das könnte tatsächlich der Fall sein. Also, dass ein Bundesland sagt, wir machen gar nichts, halte ich tendenziell für unwahrscheinlich. Aber dass es Bundesländer gibt, die zum Beispiel viele Waldflächen haben und dann sagen, nee, wir wollen auf gar keinen Fall, dass da Windräder reinkommen, das macht unsere Bevölkerung auch nicht mit, das kann schon sein. Man muss dazu sagen, dass die Verfügbarkeit von grünem Strom tatsächlich auch mittelfristig zu einem Standortfaktor werden kann. Da, wo Strom ist, wo Strom verfügbar ist und wo Strom auch günstig verfügbar ist, siedelt sich in der Regel Industrie an. Und es gibt jetzt durchaus auch Bundesländer, wo die zuständigen MinisterInnen sich überlegen, Moment mal, bei uns werden jetzt Kraftwerke abgeschaltet, also konventionelle Kraftwerke, zum Beispiel Kohle, aber natürlich auch die Atomkraftwerke. Woher soll unsere Industrie denn dann eigentlich den Strom bekommen? Brauchen wir jetzt vielleicht doch mehr erneuerbare Energien bei uns? Also da tut sich langsam auch da findet ein Umdenken statt bei einigen. Eventuell kommt das aber ein bisschen spät.
Die Akzeptanz der Windräder, das ist ja das eine, ist ja auch teilweise einfach ein großes Problem, ne? Weil Menschen, die da wohnen, das vielleicht nicht so gerne in ihrer Nähe haben wollen. Also diese ganzen Diskussionen kennen wir ja. Was aber auch noch dazwischen grätschen könnte, hast du vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das ist der Artenschutz. Das heißt, wenn du da irgendeine wilde Fledermaus hast oder welche Tierart auch immer, die eben selten ist oder geschützt werden muss, dann kann das auch nochmal dafür sorgen, dass das mit dem 2%-Ziel schwierig wird.
Ja, ich sage das Wort Rotmilan und einige Expertinnen und Experten werden sofort zusammenzucken. Es gibt halt so ein paar Vogelarten, denen tut eine Windkraftanlage nicht unbedingt gut. Mhm. Und das sind auch Vogelarten, die zum Teil durch die industrielle Landwirtschaft unter einem großen Druck stehen, also sozusagen von zwei Seiten in der Zange sind. Und gemäß des EU-Rechts gilt im Artenschutz der Individuenschutz. Das heißt, wenn du einen Feldhamster oder eben einen Rotmilan hast, dann kannst du deine komplette Planung unter Umständen in die Tonne kloppen. Das Wirtschaftsministerium möchte jetzt bei der Planung stärker auf Populationsschutz setzen. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man andernorts Schutzräume schafft für die Tiere, um so dafür zu sorgen, dass die Populationen sich erholen können und der Bestand einer Art gesichert wird. Also der Rotmilan kriegt Flächen, wo er in Ruhe leben kann. Und dafür muss er aber da, wo er zuletzt gebrütet hat, mit einem Windrad leben. Mit ein bisschen Glück brütet er dann im nächsten Jahr schlichtweg woanders. Jetzt mal sehr arg zugespitzt. Das ist aber nicht so einfach, weil wir hier eben über EU-Vorgaben reden. Und natürlich führt das auch zu erheblichen Konflikten mit Tier- und Artenschützenden. Das hat man jetzt zuletzt teilweise in Nordrhein-Westfalen gesehen. Da sind die Naturschutzverbände wirklich in Clinch geraten mit der Windkraftbranche. Und man muss natürlich auch dazu sagen, so ein Windrad, das ist eine Industrieanlage. Das macht was mit dem Lebensraum, auch mit der Landschaft, hat Robert Habeck heute auch nochmal betont. Das verändert das Aussehen unserer Umgebung. Und ganz praktisch kann der Artenschutz dann eben auch zu einem Grund für eine Klage werden und den Ausbau von Windrädern so wiederum verhindern.
Lass uns doch noch einmal auf Robert Habeck gucken, Ann-Kathrin. Du hast es heute beobachtet, diese Pressekonferenz. Was war denn eigentlich dein Eindruck jetzt? Diese Rolle eben auch als dieser neue Minister für diese zwei Ministerien, also eins zusammengefasst, aber es sind ja im Endeffekt zwei Sachen. Wie füllt er die aus oder wie würdest du das bewerten? Wie hat er heute auf dich gewirkt?
Ich habe die Pressekonferenz ja nicht komplett gesehen, weil ich zwischendurch immer mal wieder raus musste für Live-Berichterstattung. Aber das meiste habe ich schon mitbekommen. Und was ich bemerkenswert fand, ist, dass er die letzte Bundesregierung ja echt hätte triezen können in dieser Pressekonferenz. Ja. Das ist so eine Bilanz, die er zu Beginn seiner Amtszeit zieht und die fällt ja wirklich nicht gut aus. Und das könnte man alles der vergangenen Bundesregierung anlasten, auch einzelnen Personen und zum Teil auch sicherlich der SPD, also dem jetzigen Koalitionspartner. Das hat er nicht unbedingt gemacht, sondern er hat sich sehr nüchtern auch an Notwendigkeiten gehalten, sehr viel mit Zahlen gearbeitet. Er hatte so Grafiken dabei, die am Ende auch in der Pressemappe ausgedruckt sind, aber die hatte er groß und hat sie dann in die Kamera gehalten. Immer ein bisschen schwierig in Zeiten von Social Media, irgendwas in eine Kamera zu halten, aber gut. Also er war bemüht, tatsächlich auch zu erklären. Das fand ich schon interessant. ich nehme Robert Habeck als jemanden wahr, der schon auch versucht, nicht auf so Konkurrenz zu setzen, sondern durchaus auch zu vereinen. Das ist auch, glaube ich, etwas, was er in Schleswig-Holstein schon gemacht hat, in seiner Rolle als Landesminister, dass er versucht hat, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbände, der Interessengruppen, der Stakeholder tatsächlich zusammenzubringen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ich habe den Eindruck, dass das heute auch schon so ein bisschen durchgekommen ist. Er hat ja auch immer wieder betont, wo es Schwierigkeiten geben wird, also was ich gerade erzählt habe über den Artenschutz oder eben auch über die Länder.
Ja, und da ist die Leitung dann zu Ende gewesen. Wir haben eine Viertelstunde bestellt, Viertelstunde war vorbei mit ein bisschen Vorgeplänkel, Nachgeplänkel. Und auf einmal ist die Ann-Kathrin Büsker weg. Aber ich glaube, wir haben das Wesentliche auch zur Rolle von Robert Habeck dann am Ende doch noch mitbekommen. Ich sag mal, ohne dass Ann-Kathrin das jetzt noch weiter hören kann, vielen Dank fürs Gespräch. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Sie können das ja jetzt hören. Uns trennt keine Leitung oder irgendetwas anderes. Also vielen Dank fürs dabei gewesen sein. dertag@deutschlandfunk.de. Das ist die richtige Adresse für Kritik, Anregungen, was auch immer Sie uns gerne schreiben möchten. Wir lesen das auch immer alles. Es gibt ja immer wieder mal Nachfragen, aber manchmal schaffen wir das auch nicht immer alles zu beantworten. Es wird aber alles gescannt und durchgescrollt und natürlich auch gelesen. Und das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, nicht, dass Sie denken, wir rufen hier immer dazu auf und dann passiert am Ende gar nichts. Also wir lesen das und wenn es die Zeit irgendwie zulässt, dann schreiben wir auch gerne eine Antwort. In diesem Sinne, liebe Grüße, wir hören uns bald wieder. Ich bin Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.